Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 des Aue-Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, was ihr hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere Saisonauftaktsfolie zur neuen Saison 2022-23. Wie ihr es gewohnt seid, werden wir uns die Mannschaft angucken, das Drumherum angucken, den Spielplan angucken, neues Trikot angucken. Genau dafür ist diese Saisonauftaktsfolie gedacht. Mit dabei sind wieder Martin.
Hi Martin. Hi.
Und Tobias. Hi Tobias.
Hallo, hallo aus Dresden.
Wir sind mitten in der Sommerpause. Mitte Mai ist die letzte Saison dann weniger glorreich zu Ende gegangen. Wir sind abgestiegen in die dritte Liga. Bei mir macht sich schon etwas Vorfreude bereit. Wie ist es denn bei dir, Tobias, in der Sommerpause? Was machst du und freust du dich schon auf die dritte Liga?
Also ich freue mich schon auf die dritte Liga. Es werden natürlich geile Grounds, die wir besuchen können. Ich habe jetzt natürlich jetzt die letzten Wochen wieder sehr intensiv genutzt, um mich auf meine Prüfung vorzubereiten, von der Approbationsprüfung. Die findet genau in 52 Tagen statt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und es bleibt irgendwie auch gerade gar nicht so viel Zeit, um die Sommerpause zu genießen. Ich habe halt wahnsinnig viel zu tun, ich habe wahnsinnig viel zu arbeiten. Ich habe ja auch noch ein anderes Sozialleben, also neben dem Fußball. Man kann sich ja fast irgendwie gar nicht vorstellen. Und ja, es ist einfach wahnsinnig viel zu machen. Aber ich freue mich auch sehr auf die neue Saison. Ich glaube, es wird eine schöne Saison, es wird eine auch einigermaßen erfolgreiche Saison werden, da bin ich eigentlich guter Dinge. Also es ist so der Aufbruch, der von Aue ausgeht, geht auch ein bisschen, hat mich auch schon ein bisschen erwischt.
Ja, also es ist schon unfassbar kurz irgendwie gefühlt, ja, wieder diese Sommerpause, wenn man gerade mal Mitte, Ende Mai mit diesen ganzen Relegationsspielen gerade mal die Saison beendet hat und jetzt in gut zwei Wochen geht ja schon wieder die neue Saison los. Dank dieser unsäglichen Katar-WM müssen wir ja auch früher anfangen, dafür dann auch im November und Dezember aussetzen. Aber gut, Martin, deine fußballlose Zeit ist wahrscheinlich weniger fußballlos, oder?
Ja, das stimmt absolut. Und ich glaube, ich habe jetzt auch jedes Wochenende mir ja mindestens zwei Spiele angesehen. Also es läuft doch ganz gut weiter. Und ich bin jetzt auch noch mal vor dem Ligastart eine Woche in England, das Frauen-Europameisterschaft. Und das wird, glaube ich, ganz gut. Ich wollte euch aber auch noch eine Geschichte vom Groundhopping erzählen. Und zwar war ich am Wochenende in Enschede, also beim FC Twente. Und ich saß da im Stadion, also es war Frauenländerspiel, und vor mir saß einer, der hat sich den Twitter-Account von Aue angeguckt. Und ich dachte so, hä? Also kann das überhaupt sein? Ich bin hier im niederländischen Blog, also wie kann das sein? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, hier, du hast doch ein paar Kontakte auf WhatsApp mit niederländischen Aue-Fans. Ist es vielleicht einer von denen? Und dann habe ich gestern halt noch ein Bild getwittert und er schrieb dann so drunter, hey, das sieht ja so aus, als wenn wir im gleichen Blog saßen. Und ich dachte so, oh nein, also wirklich ernsthaft. Und das war dann doch kurios, dass ich genau hinter ihm saß und ihn dann aber auch nicht angesprochen habe.
Wismut Aue International, ja. Könnte auch so ein Thema dieses Jahr werden. Ja, sehr cool.
Aber wie viele Crowns hast du letztens? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Stadion mit 16.000, mit 14.000 Leuten genau unter einer Person sitzt, ja, die man zumindest virtuell kennt oder kennen könnte?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Testspiel in der niedersächsischen Provinz vier Aue-Fans dabei hast? Die ist wahrscheinlich ähnlich gering. Geschichte dahinter ist, dass ich mit Martin beim Testspiel Oldenburg gegen Werder Bremen in Verden war und dazu noch Marc und Justin mit dabei waren. Viele Grüße an die zwei. Vier Aue-Fans zufälligerweise beim Testspiel in Niedersachsen. Auch unwahrscheinlich, aber passiert auch. Sehr schön. Wie viel Crowns hast du letzte Saison geschafft, Martin?
Also, war 100.
Wie viele Spiele? 100 Spiele? 100 Spiele?
Na, ich glaube so 50. 130 Spiele.
Du hast in einer Saison 130 Spiele, in 52 Wochen 130 Spiele?
Ja, über 130.
Okay, das ist die Benchmark für kommende Saison?
Es ist auch alles vielleicht ein bisschen zu viel.
Okay, dann werden wir doch dann mal schauen, wenn wir zum Spielplan kommen, welche Must-Have-Stadien du in der dritten Liga noch hast und brauchst, Martin. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wir schauen uns mal den Kader des Vereins an. Und ich würde ganz gerne am Anfang mit dem Trainer und Trainerteam sprechen, über das Trainerteam mit euch sprechen. Timo Rost hat einige von seinen Trainern aus Bayreuth mitgebracht. Was macht es für euch für einen Eindruck, die ersten zwei, drei Wochen mit ihm und seinem Team, Tobias?
Ich denke, der erste ist ein Trainer, der, glaube ich, sehr, sehr genau weiß, was er will. Ein Trainer, der, glaube ich, auch eine sehr klare Philosophie mitbringt, der ja bevorzugt im 4-4-2 spielt, der, glaube ich, auch eine klare Ansage hat und der zum Beispiel auch sozusagen auch in der Regionalliga Bayern mit seinem ehemaligen Verein, der auch einen Punkteschnitt von 2,445 Punkten geholt hat. Und man muss also gerade in Bayreuth, und man muss halt sagen, dieser Mann, der kann halt eben Aufstieg. Also wenn man sich mal seine Vita anguckt, er ist aufgestiegen. Er ist mit Amberg ist er aufgestiegen. Dann ist er vor allen Dingen auch mit Bayreuth aufgestiegen, und das sind ja beides Mannschaften gewesen, die ja eigentlich, die man damals überhaupt nicht auf der Rechnung hatte, aber das sind Mannschaften, die er auf den hinteren Plätzen übernommen hat und die er dann aber binnen von ein, zwei Jahren zu einem echten Team, von auch zu Gewinnerteams geformt hat. Na, und was aber auch noch sehr erstaunlich ist, der Mann ist ja auch als Spieler die mehrere Male aufgestiegen, nämlich mit 98 mit Nürnberg, 2006 mit Cottbus und 2010 mit RB. Obwohl man natürlich sagen muss, bei RB ist er natürlich nur aus der Oberliga Nordost aufgestiegen, und die haben ja damals die Liga aufgerollt mit ihrem total OP-Kader. Also man muss einfach sagen, der Mann kann Aufstieg, und ich glaube, der Mann hat auch eine klare Vorstellung und kann auch Helge Leonhardt einfach auch mal eine gute Kante geben.
hat aktuell, aber du hast es ja genannt, die Vereine Bayernliga, Regionalliga trainiert. Martin, reicht es auch für die dritte Liga, deiner Meinung nach?
Boah, kann ich nicht sagen, aber ist mir auch ein bisschen zu viel Cottbus, ehrlicherweise, muss ich schon sagen. Also, da habe ich ja so eine gewisse Allergie gegen. Nee, also, Thomas da Pieplitzer, natürlich Weltklasse, dass wir so einen Mann haben. Also, der könnte auch nochmal einen Legendenstatus bekommen. Mich wundert eigentlich, dass sein Sohn nicht noch verpflichtet wurde bisher, ne? Ist ja auch.
Spielt bei Lok, ne?
Ja, genau.
Ja. Komm, ich glaube aber, er ist 18, 19 irgendwie erst noch relativ jung. Vielleicht, ja. Kommt da ja irgendwann mal. Ja, wenn wir mal einen Blick aufs Trainerteam werfen, also neben Timo Rost hat er noch einen Co-Trainer mitgebracht, Oliver Georgiev, wobei mitgebracht ist zu viel gesagt. Ich glaube, er hat noch mit ihm zusammengespielt und ist tatsächlich jetzt ja für ihn die erste Co-Trainerstelle, die er hat. War bisher eher nur Spielertrainer. Ja, mal gucken, ist sicherlich auch ein Experiment, ob das reicht. Und ansonsten, Martin, du hast gesagt, Tomislav Piplica ist der neue Torwarttrainer. Ein gewisser Michael Gerrit ist noch Athletiktrainer, und das ist dann auch schon das Trainerteam mit vier Trainern, wo im modernen Fußball ja immer von einem ja, größeren Trainerteam spricht, geht Aue mit vier Trainern hier hinein. Seht ihr das eher als Vorteil an oder als Nachteil, dass Timo Rost ein bekanntes Team mitgebracht hat, mit dem Nachteil auch, dass die bekannten bisherigen Auer-Trainer, Co-Trainer dann hier ins zweite Glied oder vielleicht auch ganz aus dem Verein gedrängt wurden? Eher Vorteil oder eher Nachteil?
Na, also ich finde das eine schwierige Diskussion, ja. Also auf der einen Seite würde man sich schon vielleicht ein bisschen mehr Trainer wünschen. Also gerade, wir haben ja auch gesehen, wie knapp das Team letztes Jahr war. Und der Umgang mit den vorherigen Co-Trainern und Trainern und Sportdirektor finde ich aber auch sehr merkwürdig, dass man da ja von Pavel Dotschev nicht mal einen Abschied gegönnt hat sozusagen. Und bei Marc Hensel läuft es ja wohl darauf hinaus, dass er, so wie ich das richtig verstanden habe, dann erstmal weiter beschäftigt wird oder so eine Übergangslösung findet, damit er seinen Trainerlehrgang abschließen kann. Aber ja, also ich finde das nicht besonders professionell, wie diese Kommunikation auch lief, dass es dann auch so rauskam, weil so bei der Pressekonferenz, ja, Pavel Dotschev ist nicht mehr da. Also gerade auch bei einem Trainer, mit dem man aufgestiegen ist und, naja, der jetzt auch das Team in einer schwierigen Lage betreut hat, auch wenn man sich wahrscheinlich mehr erwünscht hätte, aber er hat ja schon das letzte Dreivierteljahr sich um alles gekümmert oder fast alles gekümmert.
Mhm. Du, Tobias, mit deinem beruflichen Background, ist da eine Männerfreundschaft zerbrochen zwischen Leonhardt und Dotschev? Was denkst du?
Das kann ich natürlich jetzt nicht so ganz, ganz genau sagen. Also sicherlich ist es so, er ist ja damals rausgeworfen worden wegen fehlender kaufmännischer Fähigkeiten. Wo ich auch schon in der letzten Folge schon sagte, wo soll er die halt auch herhaben? Also grundlegend ist es so, es wirkt jetzt ja, also wenn man bedenkt, was beim letzten Mal gesagt wurde, als er gegangen ist, so die Tür steht bei dir irgendwie, steht dir irgendwie immer offen und du verlässt die Geschäftsstelle nach vorne raus, hat man jetzt ja eigentlich gar nichts gesagt. Das ist ja eigentlich so eine Art beredetes Schweigen, wenn man das mal so nehmen will.
Ja, und auch nichts sagen hat ja auch schon eine Aussagekraft, ja. Und das, ja, wie ihr beide das gesagt habt, das hat halt immer so ein gewisses Geschmäckle, dass mal wieder jemanden Aue gehen muss und das halt irgendwie geknickt oder mit einer echt schiefen Kommunikation nach außen. Gerade in Dotschev, gerade in Hensel, die letztes Jahr glaube ich, schon viel versucht haben, glaube ich, auch sehr viel hat persönliche Prioritäten in der Art gesetzt haben, dass der Verein auf 1 stand. Und dann kam lange nichts, auch gerade Emma Kenzel, was er da im Herbst gemacht hat. Erfolglos, muss man natürlich auch sagen, dann im Endeffekt, wenn man sich die Saison anguckt. Aber trotzdem erwarte ich mir dann auch als Verein oder als Verein, als Kumpelverein, der man sein will, dann sicherlich auch ein anderer Umgang. Und ja, ich glaube, ja, habe ich es auch so verstanden, Dotschev ist raus aus dem Verein. Marc Hensel klang jetzt auch nicht so super positiv im Sinne, ja, jetzt soll er erstmal im Sommer seinen Trainerschein machen und dann werden wir sehen. Sagen wir mal, wenn man klar mit ihm plant, mit welcher Rolle auch immer, hätte man das auch sicherlich positiver und auch für ihn motivierender und wertschätzender auch ausdrücken können. Ja, hat man nicht gemacht, ist aber im Zweifel auch so eine Art Umgangsart, Umgangston, die vielleicht im Erzgebirge oder im Verein oder in der Leonhard-Gruppe irgendwie herrscht. Ist zwar schade, aber ich glaube, wir sind es halt ja leider gewohnt. Die zwei anderen Trainer sind ja noch untergekommen. Daniel Haas hat als Torwarttrainer einen Job bekommen bei Viktoria Berlin. Und Philipp Haug geht zurück zu seiner U17, die er weiterhin Bundesliga spielen darf. Für beide, ja, weiterhin viel Erfolg damit. Marco Kämpfe, der, ja, habe ich vorhin nochmal gegoogelt, habe nichts gefunden. Also ich gehe auch mal davon aus, dass er eher den Verein verlässt und ja, sich leider dann etwas Neues suchen will. An der Stelle nochmal an alle, an das ganze Trainerteam vom letzten Jahr nochmal vielen Dank für die Einsätze und alles Gute für die Zukunft. Ja, ansonsten kann ich es aber auch nur von meiner Seite unterstützen. Timo Rost, also ich finde es positiv, so die Herangehensweise, natürlich sehr viele Buzzwords wieder mit eine Einheit werden und erzgebirgische Tugenden sind wichtig.
Es aber hat Tedesco-Vibes.
Es ist natürlich auch was ankommt. Ne? So was will natürlich auch die Fanschaft im Erzgebirge hören. Und wenn man es dann aber auch noch auf den Platz bringt, und ich glaube, das ist allen klar, darauf kommt es an, dann passt das ja auch. Und auch mit dem Thema, ich bringe mein eigenes Team mit, um schnell arbeiten zu können. Das war ja auch das Argument zu sagen, wir haben jetzt wenig Zeit, um ein fast komplett neues Team zusammenzuformen. Da habe ich mehr Vertrauen in Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, als mit einem bestehenden alten Trainerteam. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, können wir natürlich alle nur hoffen, dass das auch fruchtet. Okay, Trainerteam, Trainer Timo Rost erstmal abgehakt und positives Bild. Wir kommen sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal auf ihn zu sprechen dann heute. Dann gucken wir uns doch mal die Mannschaft an. Und ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, mal durchzuzählen. Aktuell laut Stand Kicker 34 Spieler sind im Kader, wobei auch Nachwuchskräfte Franco Schädlich, Felix Hache, Paul Nowak da auch mit drinstehen, sind aktuell im Kader. Und gib nochmal einen Tipp ab, Martin, zuerst. Wie viele Spieler waren im letzten Jahr schon unter Vertrag von den 34? Sag schnell.
14.
Und Tobias?
10.
Also nach der Liste Kicker sind es 18 tatsächlich. Also wie gesagt, können wir Schädlich, Hache und Nowak mal abziehen, dann sind es 15. Aber das sind ja schon gefühlt viele. Man muss natürlich so ein paar Leute herauslassen, die auch relativ wenig gespielt haben. Ferjani ist noch im Kader, Janis Lang ist noch im Kader, Felix Jeck?
Niklas.
Niklas Jeck kommt zurück aus Luxemburg, trainiert jetzt aber ja auch schon in Jena mit, wird wahrscheinlich auch den Verein Richtung Regionalliga verlassen. Die kann man natürlich dann auch abziehen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja schon ja, ein gewisser Kader, der auch schon den Verein kennt, die Tugenden kennt. Ich glaube auch die neuen Zugänge auch gut einführen können in die erzgebirgische Lebensart. Fangen wir mal mit den Torhütern an. Wir haben einen neuen dritten Torhüter, Sedlak, kommt aus Jena und da kann uns ja unser Quauntopper Martin sicherlich was zum Regionalliga Nordosten sagen. Kennst du Sedlak aus Jena?
Ja, also ist auf jeden Fall eine der besseren Torhüter in der Liga und der war auch bei Jena in der eigenen Jugend. Also der kommt gebürtig aus Meiningen, also auch, ja, das ist Südthüringen, aber also der war auf jeden Fall relativ lange schon beim FCC auch. Letzte Saison Nummer 1, die haben aber auch ein bisschen rotiert, also ein bisschen mehr rotiert als sonst. Und was ganz interessant ist, er ist auch bei einer berühmten Beraterbude, wo ziemlich viele Spieler in Aue sind. Also kann alles nicht so ein großer Zufall sein. Was ich noch viel spannender finde, ist, ich dachte, das ist jemand, den du so als Nummer 2 holst. Ich meine, der war bei einem guten Regionalligisten halt einer der Stammtorhüter. Und dann ist es ja trotzdem verwunderlich, dass man Klevin halten konnte und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer der Berater von Philipp Klevin ist.
Nee.
Nee.
Das ist Jörg Leblum und der ist auch der Berater von Stefan Ortega.
Ortega?
Ja. Also, die sind bei der gleichen Bude und das ist eigentlich ganz interessant, dass er jetzt in Aue bleibt.
Wahrscheinlich hat der jetzt keine Zeit gehabt, für Klevin irgendwelche anderen Vereine zu suchen, weil er mit Ortega zu tun hatte, um den bei Manchester City unterzubringen. Wer weiß. Ja, da sind wir aber dann schon beim Thema Klevin Mendel. Was denkt er? Wer macht das Rennen? Wer steht für euch im ersten Spiel im Tor?
Na, nee, ganz.
Das ist jetzt
also ganz klar Klevin, weil ja Mendel ja noch verletzt ist.
Das ist richtig. Dann berichtige ich mich und sage, wer steht Anfang Oktober im Tor?
Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, Rost wird das halt tatsächlich sich offen halten, weil ja, glaube ich, auch Mendel, der in den letzten Jahren eine unbestrittene Führungsfigur gewesen ist, teilweise aber auch in der Mangelung von anderen Führungsfiguren. Und ich glaube, es wird tatsächlich ein enges Rennen. Da bin ich mir relativ sicher, dass es ein enges Rennen wird. Dass man einfach auch sagen kann, naja, wenn das jetzt mit ihm gut läuft, mit Klevin, dass man ihn erstmal praktisch drin lässt. Aber die Vergangenheit zeigte ja auch, dass es Mendel nicht unbedingt gut schmeckt, wenn er als Nummer 2 bei Auer auf der Bank sitzt.
Ich finde, man sollte auch bedenken, dass man über 40 Pflichtspiele hat. Also, du hast 38 Ligaspiele, dann bist du im Sachsenpokal dabei, bist du im DFB-Pokal dabei. Also, wenn es gut läuft, hast du 45 Spiele, ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Man hat einfach, wenn man dritte Liga spielt, deutlich mehr Pflichtspiele und du hast die Ligapause dazwischen, also du wirst noch knackige englische Wochen haben diese Saison.
Mhm.
Und ich denke aber trotzdem, also ich denke, dass das auf Mendel hinauslaufen wird, einfach der hat den Legendenstatus im Verein und weiß nicht, also natürlich, wenn jetzt Klevin gut reinstartet, dann wird es auch schwierig für Rost ihn rauszunehmen. Das muss man mal so sehen.
Ich glaube, daran hängt's, ne? Und ich glaube, Martin ist es jetzt wichtig, erstmal gesund zu werden und fit zu werden, aber er wird es ja nicht bis zum ersten Spieltag oder bis in August hinein schaffen. Wie du gesagt hast, glaube ich auch, oder wie Tobias auch gesagt hat, wenn die ersten Spiele gut laufen, dann wird Klevin da die Nummer 1. Wenn es hakt, dann könnte Mendel eine Chance haben, aber aktuell sehe ich es auch schwierig an. Wobei, wie nehmt ihr das auf in eurer Fanszene, in den Foren und so weiter, diese Abkehr von Martin Mendel hin zu Klevin, ihn als Nummer 1 zu fordern, habe ich jetzt schon relativ offensiv wahrgenommen. Wie kommt das bei euch an?
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass solche Stimmungen kommen und gehen, wie halt die Wellen im Meer. Ich denke so ein bisschen, also an Martin Mendel hat ja der Abstieg letzte Saison ja nun wahrlich irgendwie nie gelegen. Also er hatte halt bloß mal einen Konkurrenten, der ihm halt mal wirklich das Wasser reichen kann. Und das wird, glaube ich, beide einfach auch besser machen. Um Sedlak tut es mir natürlich irgendwie auch ein bisschen leid, denn ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der als Nummer 3 jetzt ins Erzgebirge gekommen ist.
Ja, das stimmt. Gut, dann lassen wir es mal auf uns zukommen. Ich fand auch, Klevin hat jetzt nicht so eine überragende Rückrunde dann gespielt, dass man sagt, man sieht hier Qualitäten, die Mendel nicht hat. Ich bin mal gespannt. Sympathisch fände ich es fast, wenn Mendel so als Legende dann auch irgendwann hier abtritt und auch zwar vom Platz aktiv abtritt und nicht irgendwie als Nummer 2 oder so. Das finde ich dann irgendwie schade. Aber wir lassen es mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall positiv ausgedrückt haben wir ja schon zwei sehr gute Drittliga-Torhüter, das muss man ja auch sagen dann. Mal mindestens. Schauen wir uns mal die Abwehr an. Die Abwehr ist relativ durcheinander gewirbelt worden, was auch, glaube ich, notwendig war, wenn man sich so die Abwehrleistungen in der letzten Saison anguckt. Tobias, du hast dir sicherlich so unsere Neuzugänge mal angeguckt. Sticht da irgendjemand hervor oder was kannst du zu unserer Abwehr sagen?
Also ich denke, wer da für mich besonders hervorsticht, ist Alexander Sorge. Der kam ja von Türkgücü, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und war in diesem Verein ja absoluter Stammspieler. Und ich wusste ja, dass ich ihn irgendwie erkannte, das ist nämlich ein Leipziger. Der hat nämlich ganz ursprünglich mal bei Sachsen-Leipzig gespielt, bevor er dann zur AB-Jugend gegangen ist. Und was ihn halt besonders ausmacht, ist einfach seine große körperliche Präsenz und aber auch so, dass er eigentlich über ganz, ganz passable Verteidigerfähigkeiten verfügt. Das heißt, er hat einen relativ guten Kopfball, der kann ihn relativ gut tackeln, der hat einfach auch die Fähigkeit, auch das Spiel des Gegners auch ein Stück weit zu unterbrechen. Also da muss man wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr solider Innenverteidiger einfach auch für die dritte Liga. bei Kubinien Burger, den haben sie ja sicher auch nur geholt aus Magdeburg, der war ja dort in der letzten Saison eher nur im zweiten Glied, was ihn aber im Wesentlichen auszeichnet, dass er halt immer eigentlich kämpft und immer alles gibt bis zur letzten Minute. Genau. Das ist so ein bisschen auch noch jemand, wo man sagen könnte, ich bin mir aber nicht sicher, ob der es tatsächlich auch in die erste Elf schaffen wird. Wen ich auch eigentlich ganz spannend finde, ist Steffen Nkensa. Der wirkte sicherlich im ersten Testspiel, wirkte der noch ein bisschen unfit. Also hat auch ein, zweimal gewackelt. Aber er war natürlich auch zusammen mit unserem anderen Neuzugang aus Zwickau, nämlich Marco Schikora, auch einer der Garanten für den Zwickauer Klassenerhalt, für den Klassenerhalt der letzten Jahre. Und ich denke, was den einfach auszeichnet, ist ein relativ starkes Kopfballspiel und einfach auch eine sehr recht hohe körperliche, auch eine recht hohe körperliche Präsenz. Ich glaube, der ist mal berühmt geworden durch ein Eigentor, oder? War das nicht so?
Sagt mir nichts. Ich habe Zwickau in den letzten Jahren nicht verfolgt.
Genau. Also das ist so ein bisschen das. Und ich denke, der hat einfach so, und der bringt einfach, der ist ja auch riesig, also das heißt riesig, aber der ist halt 1,88 Meter. Das heißt, der kann dir auch mal einen Kopfball gewinnen, der kann auch mal mit nach vorne gehen. Gilt aber auch als relativ langsam und behäbig. Also so ein bisschen wie Ballas. Aber grundlegend ist es einer, der, wenn er fit ist, sozusagen auch die Innenverteidigung einfach auch sehr, sehr gut bereichern kann. Genau. Den Verein verlassen wird hingegen Niklas Jeck, was ich persönlich schade finde. Aber da wird man sicherlich auch in dem Sinne noch was finden.
Wen ich noch spannend finde in der Abwehr ist Linus Rosenlöcher. Ich glaube, den haben wir noch nicht besprochen. Ne? Genau, also kommt ja aus der Nürnberger Jugend und hat ja wohl jetzt, glaube ich, in der norwegischen zweiten Liga Esbjerg, in Dänemark gespielt. Aber hast du was zu ihm gefunden, Tobias?
Dänemark, also, ne? Ist das? Die sind abgestiegen. Dänemark.
Genau, ich dachte, wir besprechen jetzt erstmal bloß die Innenverteidiger. Also bei Linus ist es ja tatsächlich so. Ich hab mal jetzt schon gesehen, auch in den Testspielen, und das ist ein super interessanter Mann. Der Mann ist nämlich enorm schnell, hat aber dafür für seine Schnelligkeit aber auch eine gewisse Physis. Und was den da persönlich auszeichnet, ist aber auch, dass der halt auch mal eine vernünftige Flanke und sowas schlagen kann oder auch mal in einen Tripling gehen kann. Na, das macht ihn natürlich, finde ich, sehr wertvoll, denn er ist schnell, er ist relativ robust, ist so okay ist so ein okayer Verteidiger, kann aber halt einfach auch mal einen guten Pass nach vorne geben. Also ich glaube, dass Linus Rosenlöcher kann uns einfach sehr nach vorne helfen. Ist, und vor allen Dingen ist er auch noch relativ jung mit 21 Jahren.
Hat der linker Verteidiger gespielt jetzt in den Testspielen?
Ja, ich denke. Ich denke, war das linker Verteidiger.
Ist ja schon immer eine Position gewesen, wo wir Probleme hatten. Wenn wir da mal einen Unterschiedsspieler hätten auf dieser linken Position, wäre natürlich auch klasse.
Na, wir haben da aber auch noch Marco Schikora. Also bei Marco Schikora ist es nämlich auch so, der kann linker Verteidiger, rechter Verteidiger und defensives Mittelfeld. Na, also Marco Schikora gilt eigentlich als absoluter Führungsspieler und der einfach auch enorm schnell ist, der einfach auch sehr, sehr gute Fähigkeiten im Springen hat, der einfach auch eine enorme Ausdauer hat, die man nicht so leicht aus der Fassung bringen kann. Na, und dadurch könnte man ja fast sagen, dass zum Beispiel Marco Schikora auf rechts spielt und Linus Rosenlöcher dann vielleicht auf links. Also mit Marco Schikora haben wir tatsächlich auch jemanden geholt, der uns einfach auch Qualität mitbringen und der auch jahrelang, glaube ich, auch ein Zwickau Kapitän gewesen ist und der einfach auch eine gewisse Führungsstärke mitbringen, der einfach auch eine gewisse Präsenz einfach auch mitbringt und eine gewisse Qualität. Also der wird Zwickau auf jeden Fall fehlen. Mhm.
Fällt dir, Martin, jemand auf, wenn du so auf die Spieler guckst, wo du sagst, auf den freue ich mich?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kennen die meisten Leute nicht. Was ich ganz interessant finde, Alexander Sorge hat mal zusammen mit Tom Nattermann in der Jugend gespielt. Die sind beide nämlich dann von Sachsen zu RB gegangen und RB hat ja die Jugendabteilung übernommen, als der FC Sachsen insolvent gegangen ist. Das ist ja die Geschichte dahinter in Leipzig. Deshalb hat man relativ viele Spieler, die mal von Sachsen zu RB gegangen sind. Und sonst, naja, also ich habe die dritte Liga einfach viel zu wenig verfolgt, dass ich jetzt irgendwelche Zwickauer Spieler kenne. Also das muss ich schon zugeben. Und ich hätte auch gedacht, dass man vielleicht mehr Zweitligaspieler auch noch bekommen kann. Aber ich glaube, das ist jetzt dieses Jahr ist die strategische Entscheidung, dass man zum Saisonstart den Kader fertig haben will. Also ich glaube, das ist schon der Unterschied auch zum letzten Abstieg, wo man auch noch sehr, sehr lange Spieler nachverpflichtet hat und eigentlich ja zum Ligastart keinen wettbewerbsfähigen Kader hatte. Also zum mal überlegen, was man nach dem letzten Abstieg zum Ligaauftakt nicht hatte.
Ja. Hat er jetzt ja Timo Rost nochmal nach dem letzten Testspiel gegen Lok Leipzig gesagt, dass jetzt er immer noch die Augen offen hält, aber auch schon eher kurzfristig jetzt noch jemanden holen möchte. Transferperiode wird ja wahrscheinlich auch in der dritten Liga bis Ende August dann wieder gehen. Aber es ist, glaube ich, sicher ratsam, schon ein Team relativ fix zeitnah zusammen zu haben. Felix Göttlicher hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge besprochen. Das war ja auch schon unser erster Neuzugang, den wir ja hatten. Glaube ich, hat auch ein Tor gemacht, oder? Gegen den BRK, glaube ich.
Also ja, denke ich, ja.
Glaube ich. Genau, war ja auch dann schon gut dabei. Was denkt ihr? Haben die bisherigen Auer, Barilla, Ferjani, Sascha Hertel, haben die irgendeine Chance? Seht ihr die irgendwo in der ersten vier der Innenverteidigung?
Also ich denke schon, dass Barilla eigentlich eine gute Chance hat, denn er kam ja vorher, glaube ich, aus Saarbrücken, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da ist er eigentlich ein Top-Mann auch in der dritten Liga gewesen. Also was wir jetzt einfach haben, also wir haben unglaublich viele Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wo die alle spielen wollen, aber da können wir ja gleich noch mal drauf kommen. Also wir haben einen unglaublichen Konkurrenzkampf in nahezu allen Mannschaftsteilen. Und ich denke, das wird, dass die sich gegenseitig einfach auch pushen werden. Na, also ich glaube, Barilla ist, glaube ich, auch jemand für die erste Mannschaft, oder für die erste Elf, besser gesagt. Und bei, es gibt ja diesen einen Verteidiger, den Hertel, der sich jetzt ja natürlich nochmal empfehlen kann, bei dem der Vertrag ja eigentlich auch schon ausgelaufen ist. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind in der Verteidigung, ist mittlerweile komplett aufgestellt.
Ja, würde ich auch sagen. Und was mir auch gut gefällt, ist so die Zusammensetzung, auf jeden Fall auf dem Blatt Papier, Alexander Sorge mit seinen 29 Jahren, erfahrener Drittliga-Abwehrchef, wird sicherlich auch die Rolle in Aue dann einnehmen. Und dazu Spieler, die zwischen so Anfang 20, 25 vielleicht noch mit dem Barilla irgendwie dann doch auch noch so top motivierte Jugendkräfte dann sind, die wirklich hier angreifen können. Und ja, zwei Testspiele bisher, oder drei Testspiele, wenn man dann noch das 29-0 dazu nehmen will, aber wenn man es ausklammern, dann in zwei echten Testspielen auch bisher noch kein Gegentor, zeigt ja eigentlich auch dafür, dass man gegen Regionalligisten auch noch gut hinten drin steht. Ich bin mal gespannt, aber auf jeden Fall sehe ich es positiv, dass wir in der Abwehr auf jeden Fall besser aufgestellt sind, als wir es letztes Jahr waren. Und mal gucken, wie es im Ligabetrieb dann aussieht. Okay, also sagen wir alle drei zusammen eher positiv, Abwehr steht und sehen wir ganz, ganz gelassen in die Zukunft.
Ja, das würde ich schon sagen.
Dann schauen wir mal aufs Mittelfeld. Wenn wir da wieder die Kickerliste vornehmen, ist die ungefähr so lang wie die Abwehrliste. Da haben wir so bekannte Namen wie Tom Baumgart, die beim letzten Mal schon drin waren, Erik Mijacek, Sufi Meseguem stehen auch noch in der Liste, wo ich persönlich überrascht bin, dass er noch im Auer-Kader steht. Ich hätte gedacht, der hat auf jeden Fall Angebote auch aus der zweiten Liga. Vielleicht hat er die auch noch, ist ja aktuell noch verletzt. Mal gucken, wie es da dann weitergeht. Aber auf alle Fälle ist er jetzt hier bei uns noch im Kader. Philipp Riese ist aktuell auch noch da. Omas Jaric, herzlich willkommen zurück. Freut mich auch sehr persönlich, dass er da wieder im Kader und jetzt wenigstens mal mittrainiert. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Tobias, du hast dir sicherlich auch die Neuzugänge im Mittelfeld angeguckt. Wer sticht denn da für dich heraus?
Also für mich stechen da im defensiven Mittelfeld natürlich ganz klar Ulrich Taffertshofer natürlich hervor. Also da haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Da war ja jahrelang in Osnabrück, war da ja Publikumsliebling und auch ein echter Leader. Und das ist so einer, der einfach, der ein hohes Maß an Aggressivität mitbringt, der ein hohes Maß an Ausdauer mitbringt, der einfach auch mal aus der Distanz abspielen kann, der meistens absolut teamdienlich spielt, der einfach auch klug zum Ball steht, einfach auch mal Bälle abfangen kann. Also das ist so, also da kann man echt sagen, da haben wir uns eine echte Kampfsau geholt. Und ich glaube, neben Messe GM, der natürlich bedeutend spielstärker ist, könnten die so für mich mit das stärkste defensive Mittelfeld einfach auch darstellen. In der dritten Liga zumindest. Also da haben wir echten Schnapper gemacht. Also eigentlich sollte ja, glaube ich, ursprünglich erst Meffert kommen, aus Kiel, aber das soll dann zu teuer gewesen sein. Der wäre natürlich auch mega, mega nice gewesen. Wen sie sich ja auch noch geholt haben, das ist ja der Nico Gorzel. Der kam ja auch aus Türkgücü. Wir haben da sozusagen so den Ausverkauf passt ein bisschen mitgestaltet. Und da ist es so, von denen hatte ich ja vorher, glaube ich, noch nie irgendwas gehört. Und das ist aber einer so, der so, wo man sagen muss, der ist so für die dritte Liga okay. Der hat ein relativ gutes Passspiel, der hat eine gewisse Agilität, hat eine gewisse Sprungkraft, ist aber eher eine 8 als eine 6, würde ich jetzt mal sagen. Das finde ich eigentlich schon mal ganz, also ist praktisch nicht der kämpfende defensive Mittelfeldspieler oder zentrale Mittelfeldspieler, sondern eher so der spielende und der passende. Wo ich mir aber auch denke, naja, mal gucken, ob er sich, also, ja, aber das wird man natürlich auch sehen. Wen ich persönlich sehr, sehr spannend finde, das ist ja Marvin Stefaniak. Also es ist ja so, ich wohne ja in Dresden.
Und jetzt kommt Dresden, der kleine Dynamo raus.
Und ich habe ja, und da ich ja auch an der Schule arbeite und mit dem Jannis, Grüße gehen aus, Jannis, habe ich auch mal eine nahestehende Person von Borea Dresden getroffen, die ja auch sehr viel mit dem Internat zu tun hat. Und der Marvin Stefan, der kam ja von diesem Internat. Und da fiel so ein Zitat: Wenn Marvin nicht so gut Fußball spielen könnte, der würde heute Mutti auf der Straße leben. Und okay, und dann meinte ich so, naja, in Dresden ist er ja ganz gut gewesen. Ja, aber in Wolfsburg ist er halt so ein bisschen so vom Weg abgekommen. Hat sein Geld halt eben mit nicht profikonformen Sachen halt eben durchgebracht. Also was ich damit sagen will, in seiner ersten Dynamo-Saison ist der natürlich richtig stark gewesen. Richtig gut gewesen, hat geniale Pässe gespielt, hat aber auch so eine gewisse Neigung zu Undiszipliniertheit. Das muss man natürlich ehrlich mal sagen, also zumindest damals gehabt.
Ist das so Max Kruse-mäßig?
Naja, also ja, das kann man schon so sagen. Aber ich bin natürlich
Soccer Nation.
Ich bin natürlich jetzt nicht dabei gewesen. Und jetzt erzähle ich jetzt bewusst zum Hörensagen, und das ist natürlich jetzt auch keine feste Info, das ist eher so ein bisschen Gossip. Und das ist natürlich so, der hat so den Wechsel nach Wolfsburg eigentlich nie so wirklich verkraftet. Der konnte sich da halt nie durchsetzen und ist da, glaube ich, für eine Million, ist sogar für 2 Millionen hin, aber hat dort eigentlich nie eine Minute gespielt und konnte sich dann nicht in Nürnberg durchsetzen, konnte sich dann nicht in Fürth durchsetzen und am Ende halt auch nicht bei den Würzburger Kickers. Obgleich er natürlich einfach auch wahnsinnige Fähigkeiten hat. Also der hat eigentlich, kann ich mich noch erinnern, bei Dresden konnte der sehr gute Flanken schlagen, der hatte eine hohe Spritzigkeit, hatte einen starken Antritt gehabt, hat ein starkes Dribbling gehabt. Und ich würde mal sagen, dass Marvin Stefaniak, dass es praktisch eher so eine Art Wette ist. Na, also ich meine, die müssen ja jetzt alle irgendwo im Umkreis wohnen, das heißt in Chemnitz. Und ich weiß ja nicht, ob man jetzt in Chemnitz auch irgendwie sein Geld durchbringen kann. Bestimmt. und das ist natürlich so, wenn der jetzt bei uns zu alter Stärke zurückfindet, haben wir natürlich hier den absoluten Topspieler der dritten Liga geholt. Aber ich will es einfach mal so sagen, aus dem kann praktisch alles werden. Aus dem kann alles werden, aus dem kann ein Flop werden, aber aus dem kann aber auch ein richtig, richtig super, super Spieler werden. Und in den Testspielen hatte mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich meine, klar, er hat jetzt eine große Torchance beim vorletzten Testspiel vergeben, wo er allein auf den Torwand zuläuft. Und ja, also bei ihm würde ich mal ganz, ganz klar sagen, wenn seine Psyche hält, oder also das klingt ein bisschen hart, aber wenn der innerlich stabil bleibt, dann kann das für uns einfach auch ein Top-Mann werden.
Mal gucken, ob er das schafft, innerlich stabil zu bleiben, wenn man in Chemnitz wohnt. Aber das kann er ja dann beweisen. Sagen wir mal, so wie ich Timo Rost jetzt wahrgenommen habe, kann das natürlich schon der passende Trainer zu so einer Art Spielertyp dann sein, ne? Der eben dann ihm Feuer unterm Hintern macht und ihm auch genau aufzeigt, ist jetzt 27 Jahre, also wenn da nochmal was passieren soll, dann halt jetzt mit Aue in der dritten Liga. Klar, eine Wette würde ich auch unterschreiben, so wie du sagst, Tobias, aber mit Timo Rost, glaube ich, auch den passenden Trainer dann dafür. Schauen wir mal. Wobei ich ihn auch eher wahrnehme als Vorbereiter, oder? Als statt als offensiver Kraft, der wirklich Torgefahr ausstrahlt.
Genau, also es ist eher so ein Vorbereiter. Aber wisst ihr, den ich auch noch ganz, ganz spannend finde, das ist, oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, ansonsten werde ich wieder gescholten. Ist Ivan Gnatschewitsch. Doch. Ivan Gnatschewitsch von Bayreuth, der natürlich dort unglaublich viele Vorlagen gegeben hat, ich glaube 18 oder so. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, das ist halt auch die Regionalliga Bayern. Ich weiß nicht, Martin, vielleicht kannst du ja was zur Regionalliga Bayern was sagen.
Was soll ich denn dazu sagen, außer dass ich Regionalliga Bayern scheiße finde?
Aber meintest du nicht mal, dass das von allen Regionalligen die schwächste wäre?
Boah, also ich meine, was heißt denn die Schwächste? Also Nord ist auch nicht unbedingt stark, ne? Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich die amateurhafteste mit Nord zusammen, weil im Osten hast du eher viele Traditionsteams oder so Teams im Berliner Umfeld, Leipziger Umfeld, die dann auch mal ein paar Ex-Profis haben oder so, aber in der Regionalliga Bayern hast du einfach am meisten Dorfvereine, so mit dem Norden zusammen, ja, also so Vereine, die ja auch keine Sau kennt außerhalb von Bayern.
Also definitiv muss man, das gilt ja übrigens auch für Tim Dannhoff. Also ich meine, spannend ist, dass Gnatschewitsch und Dannhoff ja in den Testspielen zusammen einfach sehr gut miteinander harmonieren. Also das ist ja einfach schon mal ein großer Pluspunkt. Aber dass man natürlich sagen muss, wenn du natürlich aus der Regionalliga Bayern kommst und dann in die dritte Liga, also dritte Liga ist einfach auch schon mal ein anderes Kaliber.
Das glaube ich auch. Also schauen wir mal. Der Trainer wird wissen, warum er sie geholt hat, und ist ja auch naheliegend, dass man so eine Erfolgsmannschaft dann im Zweifel auch versucht, da gute Leute mitzubringen. Schauen wir mal. Omas Jaric, vielleicht ein paar Worte dazu. Wird zurückgekehrt von einer schweren Krankheit. Sieht man jetzt wieder auf dem Trainingsplatz, glaube ich, schon noch relativ hager. Muss ich, glaube ich, noch viel antrainieren. Manche, wir sehen ja diese Saison auf dem Platz.
Sicherlich nicht am Anfang. Also ich meine, aus den Bildern ist ja hervorgegangen, dass er eine Chemotherapie durchlaufen hat. Es ist so, also erstmal schön, dass er wieder da ist, und es ist auch krass, dass man, der ist ja Anfang 20, hat er diese schwere Erkrankung bekommen. Ist so, dass man natürlich, dass er, glaube ich, eher einer für die Mitte der Saison sein wird. Aber natürlich ist es so, dass so eine schwere Erkrankung natürlich auch einfach Folgen einfach auch für den Körper hat. Also dass es für ihn erstmal darum geht, wieder irgendwie fit zu werden und irgendwie wieder dabei zu sein. Also er könnte tatsächlich auch von der zweiten Mannschaft eher profitieren.
Ja. Genau, die es nicht gibt. Deswegen trainieren. Das ist, glaube ich, jetzt im Anfang das Wichtigste. Du hast es schon angesprochen, Ivan Gnatschewitsch, wie ich nenne, steht hier beim Kicker mit der Nummer 7, und Fun Fact, es gibt noch einen zweiten Spieler mit der Nummer 7 hier in dem Kader, Jan Hochscheid. Da gab es ja auch ein Hin und Her, wenn wir gerade über das Mittelfeld sprechen. Von Jans Seite nie eine offizielle irgendwie Aussage. Man hat ihn gesehen, waren wir ja auch gemeinsam im Stadion gegen Bremen. Da hat er sich, glaube ich, den Ball geschnappt, um dann den irgendwie mitzunehmen, wo jeder so gesagt hat, naja, das könnte auch schon so ein Bild des Abschieds sein. Den Abschied hat dann Hego Leonard höchstpersönlich in dem, glaube ich, Facebook-Kommentar irgendwie vorgenommen, dass es ja sein letztes Spiel war und dass er seine Karriere beendet, sagt Hego Leonard. Offiziell hat man noch nie so wirklich was gehört, aber dadurch, dass man jetzt auch schon Ivan Gnatschewitsch mit der Nummer 7 auflaufen lässt und ihn auch schon im Kader des Kickers so benennt, ist es, glaube ich, schon ein Zeichen, dass wir Jan Hochscheid nicht mehr auf dem Platz sehen, oder? Was denkt ihr? Martin?
Naja, du musst ja auch sehen, dass das wahrscheinlich auch um Geld und eine Anschlussperspektive und so weiter geht. Und wenn er jetzt sein Karriereende verkündet, dann ist es wahrscheinlich für ihn nachteilhaft. Mhm. Im Gegensatz dazu, er lässt sich nochmal als Spieler mit einem Vertrag noch behandeln und vielleicht noch umschulen oder was weiß ich. Also, könnt ihr gerne mal nachschauen, es gibt ja auch eine Berufsgenossenschaft für Fußballspieler, und das ist durchaus so, dass sich diese Sportinvalidität auch als Übergang, um aus dem Profisport auszusteigen, halt in Anführungsstrichen lohnen kann. Ne? Auch wenn sich natürlich eine Verletzung nie lohnt, aber es ist schon so, dass die Vereine ja auch dafür Prämien zahlen, dass die Spieler da gut abgesichert sind über die Berufsgenossenschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hat ja auch noch irgendwie so ein bei so einem Lauf jetzt mitgemacht, also so richtig, ja, also ob er jetzt wirklich gar keinen Sport mehr machen kann, wer weiß. Ist schon alles ein bisschen dubios.
Genau, aber gibt man dann einem Neuzugang auch die Nummer 7, um dann gleichzeitig aber zu sagen, naja, aber Jan Hochscheid hat noch Vertrag und ist im Kader drin. Ist das so schlau?
Boah, ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt, also ob es überhaupt um den Vertrag geht oder ob es nicht einfach um den, also ob es nicht einfach darum geht, dass er noch sozusagen Lizenzspieler ist und ob man ihn dann lizenziert hat, ist noch was anderes. Also ich meine, so, ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, ne? Also. Ja. Aber ich glaube, für einen Sportler ist das Dümmste zu sagen, ich höre einfach auf.
Okay, dann ja, schauen wir doch mal und hoffen, dass auch Jan Hochscheid wenigstens einen gebührenden Abschied dann bekommt. Wobei, hier bin ich mir schon relativ sicher, dass sich das Helge Leonhardt nicht nehmen lässt. Ja, Blick aufs Mittelfeld insgesamt, Tobias. Zufrieden? Passt das so? Fehlt dir jemand? Oder sagst du, damit können wir gut in die Drittligasaison starten?
Also ich denke, was wir vielleicht noch bräuchten, wären einfach noch immer Spieler so ein bisschen so für die Außen, weil du hast natürlich auch gesehen, dass natürlich das Spiel eines Timo Rost natürlich sehr, sehr flügellastig ist. Also dass wir vielleicht noch einen so für den Außen uns noch holen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt das, weil wir haben ja auch noch einen gewissen Dimitri Nazarov. Ich mich natürlich auch frage, in welchem Teil des Systems soll der ja nun eigentlich spielen? Na, also so ist es so, dass der, weil er spielt ja in 4-4-2 gerne. Und da ist, aber letztlich gesehen ist er Nazarov ja auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Also ich glaube, im Großen und Ganzen passt das. Ich würde mir halt noch jemand so für den Flügel wünschen.
Ich finde es auf jeden Fall sehr stark, dass Nazarov verlängert hat und gehalten werden konnte. Er ist natürlich jetzt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter, aber die Mentalität, die passt auf jeden Fall, um nochmal Mentalität zu sagen heute. Also, da hat einer die Wismut-DNA, ne? Also, naja, ich meine, so, das ist schon gut, dass der gehalten wurde. Also, finde ich auch, ja, er spielt im offensiven Mittelfeld eher, aber ich meine, er kann halt auch irgendwie hängende Spitze spielen oder er kann, kannst du auch nochmal einwechseln für die Freistöße oder so. Also, keine Ahnung. Ist ein Spieler, den du verwenden kannst.
Ja, da sind wir doch dann direkt beim Sturm. Dimitri Nazarov wird beim Kicker im Sturm gelistet. Und ich glaube, damit mit der Aktion hier mit Aue in die dritte Liga zu gehen, macht das sich natürlich unsterblich. Weil klar, einige sind den Weg jetzt mitgegangen, aber so von den Top-Leuten, die auch wirklich die letzten Jahre geprägt haben, ist er ja so fast mit der Einzige, neben vielleicht auch Philipp Riese, der jetzt auch nochmal mit dem Weg geht. Ja, deswegen finde ich auch positiv, dass wir da so ein Aushängeschild haben. Wenn man sich mal die anderen Stürmer anguckt, das sind jetzt hier in meiner Liste 7, die wir insgesamt haben. Ein Antonio Joncic würde ich auch noch mit dazu zählen. Hat zwar aktuell die Spiele nicht mitgespielt, ich glaube trainiert hat er auch nicht mit. Der wird im Zweifel uns noch verlassen. Aber einige, ja wenigstens mal für die dritte Liga namhafte Zugänge haben wir schon. Ich sage mal eins, aktuell könnte es sein, dass Paul-Philipp Besong mein neuer Lieblingsspieler werden kann. Tobias, was sagst du zu ihm? Stimmst du dem zu?
Das ist wir haben allgemein jetzt ganz, wir haben allgemein ganz, ganz, ganz viele Talente geholt. Also ich Len Jastrzemski, oh Gottes Willen. Oh
Jastrzemski, Len
Jastrzemski. Jastrzemski, hätte das vorher mal üben sollen. Ich meine, der hat ja gestern auch im Testspiel 9-mal getroffen oder so. Jetzt die Leute in allen Ehren. Also das ist halt auch einer, der auch wirklich tatsächlich auch Talent mitbringt, der eine gewisse Größe mitbringt, der eine gewisse Schnelligkeit natürlich aber auch mitbringt. Also das finde ich, das ist eigentlich ein cooler Typ und der aber auch schon, glaube ich, auch schon mal Zweitliga-Luft schnuppern konnte. Also das ist einer, wo man einfach sagen muss, man muss gucken, wie die sich entwickeln. Also weil natürlich die dritte Liga ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, sag ich jetzt mal. Und für mich persönlich aber der Königstransfer, sag ich jetzt mal, das ist ja für mich einfach Elias Huth. Also unser Hörer Max hat ja gesagt, wenn wir uns den holen können, dann sieht er der Saison eigentlich einigermaßen optimistisch gegenüber und dem ist tatsächlich auch so. Bei Elias Huth ist es einfach so gewesen, also außer in Nürnberg, wo nichts zusammenlief, hat er eigentlich die dritte Liga kurz und klein geschossen. Also zum Beispiel beim HSV sag ich schon, beim HFC hat er zum Beispiel in den letzten 18 Spielen 10 Tore gemacht. Hat aber auch Zwickau in 31 Spielen mit und 14 Toren einfach auch in der Liga gehalten. Na, also so ein bisschen, Das ist also einer, der, wenn der sich wohlfühlt und wenn der, und gerade im Osten scheint er sich ja wohl zu fühlen, ist das halt einfach auch mal ein Mann, der dir halt auch mal 10 Tore schießen kann. Und was bei dem so besonders ist, der eignet sich halt einfach sehr für ein gewisses Konterspiel. Also der Mann ist schnell, der hat eine gute Beschleunigung, hat einfach eine gewisse Kopfballpräzision. Also das ist so ein bisschen, der bringt eine gewisse Schusskraft mit, steht meistens gut zum Ball. Also für die dritte Liga ist ein Elias Hut wirklich ein super Mann. Und ich glaube, der wird auch im Sturm gesetzt sein. Und dahinter werden sich halt Besson, sozusagen, oder einfach auch ein Stück weit auch um die Plätze streiten. Oder dass man natürlich auch gucken muss, ob da vielleicht ein Dimitri Nazarov spielt, ob da jetzt vielleicht auch Leute aus dem alten Kader nochmal spielen. Also das wird sozusagen eigentlich unsere absolute Sturmspitze werden, der Elias Hut.
Auch im besten Fußballalter mit 25, ne, kann er jetzt nochmal hier Schwung nehmen, um vielleicht doch nochmal im Profifußball irgendwo, zweite Liga irgendwo anzugreifen. Nochmal auf Paul-Philipp Besson zuzukommen. Ich hatte ihn jetzt auch in den Testspielen gesehen, da hat er mir gut gefallen. Also ich glaube, so ein kleiner Wirbelwind, oder? Habe ich ihn so wahrgenommen. Der gefällt mir gut. Bin ich einfach mal gespannt, wie er da wie der Trainer dann das Sturm-Duo oder Trio oder wie auch immer wir spielen, dann aufstellen wird. Schauen wir mal. Jan Čorić ist auch nochmal so im Kader mit drin. Aktuell, glaube ich, in den Testspielen jetzt auch nicht so wirklich herausragend gewesen. Sehe ich auch eher schwierig an, dass er nochmal Fuß fasst, oder? Seht ihr das anders?
Na, ist eigentlich einer, der in der dritten Liga eigentlich immer gut performt hat. Für mich sah er irgendwie wesentlich fitter aus als doch in der alten Saison. Aber das ist so einer, der zum Beispiel auch, glaube ich, Regensburger damals auch gut aus der dritten Liga geschossen hat. Aber bei Regensburg ist auch immer so gewesen, er vereint so ein bisschen so in sich so das Genie und Wahnsinn.
Ich glaube ja insgesamt, dass der Sturm immer so den Unterschied macht von sehr guten Teams zu weniger guten Teams, weil im Endeffekt kommt es halt darauf an, dass du Tore schießt. Natürlich Defense wins Championships, aber ich glaube, man kann sich einfach auch die Mannschaften angucken, die zuletzt aufgestiegen sind. Du brauchst schon ein, zwei Top-Stürmer, um da irgendwo mitzumachen. Da bin ich mal gespannt, ob das reicht mit den Huts, Jastremskis, Besongs, Knezevics, Nazarovs, die wir bei uns im Kader haben. Da sehe ich tatsächlich noch so eine gewisse Baustelle aktuell mit drin. Schauen wir mal. Tobias, bist du zufrieden mit dem Sturm?
Eigentlich, ja, doch schon. Das kann man wirklich sagen. Also man muss sich mal die anderen Teams angucken. Dresden hat sich Kutschke zurückgeholt. Wiesbaden, danke schön, Ingolstadt konnte sich einen Paco Testro leisten. Also die Top-Teams haben alle ihren Top-Stürmer. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und ich bin relativ zufrieden, weil ich auch glaube, dass das auch gut mit dem Mittelfeld harmonieren wird.
Martin, von den Namen her?
Ja, wir haben Elias aus dem Hut gezaubert.
Haha.
So ein Sendungstitel, ne? Ich glaube schon, es ist vor allen Dingen doch auch der Riesenunterschied. Ich meine, ich kann schon wieder 2015 sagen, aber 2015 hatten wir am Anfang Tom Nattermann, ne? Leute. Und ja. Max Wegner, schöne Grüße, hast du ja auch gesehen in Pferden an der Aller. Also, ja, also da würde ich nicht sagen, dass man mit einem Drittliga-tauglichen Stürmer in die Saison gegangen ist und es hat trotzdem halt eine ordentliche Hinrunde gegeben und man hat in der Rückrunde richtig aufgedreht und wenn man jetzt nochmal jemanden vielleicht kurz vor knapp holt, ne, wer weiß, wer in der zweiten Liga noch frei ist, am Ende ist vielleicht wichtiger, dass man noch einen abgibt oder zwei.
Ja, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wir haben Spieler von Türkgücü geholt, von Zwickau geholt, von der Ersatzbank von Magdeburg aus der zweiten dänischen Liga. Jetzt mal negativ gesprochen, Team Glas halb leer. Für mich fehlen noch so ein bisschen die Unterschiedsspieler. Martin, du hast vorhin schon mal so ein bisschen angekündigt, du hast so gedacht, ja, naja, so Zweitligaspieler holt man da noch, das ist es jetzt nicht geworden. Man holt sich sehr gute Regionalligaspieler, im Zweifel gute Drittligaspieler. Reicht das, um obendran, sag ich mal, in den Top 5 mitzuspielen?
Ja.
Ja.
Nein, also ich meine, es ist Anfang der Saison und wir haben Spieler, die haben schon mal 10 Tore in der dritten Liga gemacht, also immerhin, ja. Also so klar kannst du jetzt immer argumentieren, wir brauchen hier den Mega-Knipser. Klar hat man jetzt keinen Terodde der dritten Liga oder so, aber der ist halt auch schwierig zu finden. Und ich weiß nicht, also Aue kommt doch auch eher immer mit einer starken Defensive als jetzt mit einem super Angriff. Also wann hatten wir schon mal die Jahre mit 2 guten Stürmern? Das waren halt wenige.
Ja, es ist halt die Wundertüte. Ne? Das ist halt wie 2015 die Wundertüte, ob das neu zusammengemixte Team funktioniert oder nicht. Ja? Und das kann natürlich klappen. Ja.
Genau. Und es gibt vor allen Dingen ja auch noch den Rumor, dass Maxi Thiel sozusagen, der zuletzt in Wiesbaden war und eigentlich immer ein sehr guter Vorlagengeber war, dass der natürlich auch möglicherweise zu Erzgebirge wechseln könnte. Und wo er schließen das, die lieben Leute? Weil er nämlich Erzgebirge Aue jetzt auf Instagram folgt.
Ich dachte schon, er wäre auch bei dieser einen Beraterfirma.
Nee. Das mag das ein oder andere Mal geklappt haben, das hat aber mit Salif Sané zum Beispiel nicht geklappt, will ich mal sagen. Der alte Bundesligaspieler, Hannover 96-Spieler, der wohl auch Aue gefolgt ist und nicht zu Aue gekommen ist. Kann ein Zeichen sein, muss es aber nicht. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ist der Kader natürlich schon relativ groß. Es wurde ja schon drüber gesprochen, dass man den einen oder anderen auch noch versucht abzugeben. Mal gucken, was da passiert. Ja, Clemens Fandrich liest man jetzt hier nicht mehr. Sören Gonter ist der Vertrag ausgelaufen, hat man nicht wieder verlängert. Ballas ist zum KSC gewechselt. Ja, wir haben einfach ein neues Team, ein junges Team. Ich glaube, es ist wieder ein Experiment. Das war letztes Jahr schon mit Spilewski und seiner Art, Fußball zu spielen, ein großes Experiment, was nicht funktioniert hat. Jetzt hat man ein neues System, einen neuen Kader, was zusammengesetzt ist aus alten und neuen Spielern. Großes Experiment. Schauen wir mal, ob das was wird. Was schon was geworden ist, waren die Testspiele zwischen Aue und dem Berliner AK und Lok Leipzig, die wir jetzt in den letzten Wochen jeweils 4-0 gewonnen haben. Wurde ja relativ wild durchmixt. Ich glaube, es ist klar, dass jetzt noch kein wirkliche erste Elf sich herauskristallisiert. Wobei Rost ja auch schon sagt, für ihn gibt es keine ersten Elf, sondern er will den Konkurrenzkampf hochhalten. Hat sich in den Testspielen für euch irgendwas ergeben oder irgendwas, wo ihr sagt, das ist erwähnenswert?
Also ich habe die Testspiele ja jeweils immer nur mit einem Auge gesehen, weil ich immer was zu tun hatte, aber mir ist dieser Offensivdrang nach vorne einfach sehr, sehr gut aufgefallen. Also dieses Nachsetzen, dieses schöne über die Flügel kommen, dieses Gegenpressen, das ist mir schon sehr aufgefallen und dass auch sehr wohl auch auf Geschwindigkeit ja auch gesetzt wird. Na, es ist so ein bisschen, dass man einfach auch so die gegnerische Abwehr einfach schön auch unter Druck setzt und so. Klar, es ist der BRK und das ist die alte Loksche gewesen. Aber ich fand, es sah für eine so frühe Phase der Saison, sah es eigentlich schon relativ gut aus.
Ja. Ich glaube, es kommen jetzt noch Testspiele gegen Greuther Fürth 2. Wo spielen die? Wahrscheinlich auch Regionalliga Bayern.
Regionalliga Bayern, ja.
Und
haben wir letztes Meuselwitz, Jahr auch gegen gespielt übrigens.
Ich glaube, direkt vor dem Test, ersten Drittligaspieltag ist nochmal ein spielfreies Wochenende, wo man noch keinen Gegner hat. Das wäre natürlich ganz gut, wenn man hier nochmal jemanden hätte, wo man sich wirklich auf Augenhöhe die Kräfte messen kann. Ich bin mal gespannt. Also ich finde aber schon, dass es noch so einen namhaften Gegner einfach mal braucht, um wirklich zu testen. Und ja, passenderweise dann natürlich am Wochenende vor dem Hinrundenbeginn. Mal gucken, ob sich da noch was ergibt. Da sind wir schon beim Thema Spielplan. Mit Freude habe ich, glaube ich, Ende Juli kam er dann raus, den Spielplan entnommen. Und es ist für mich immer so ein Moment, wo dann wieder die Vorfreude auf die neue Saison beginnt. In der Art, wo man zuerst hingeht, wo man zuerst hinfährt, wann welche Must-Have-Auswärtsfahrten mit dabei sind. Es beginnt jetzt dieses Jahr in Freiburg, beim SC Freiburg 2 im alten Dreisamstadion. Martin, fährst du hin?
Stand jetzt, denke ich schon. Schau noch gerade, damit man das kombinieren kann. Aber ich war ja auch schon mal da. Okay. Also ist jetzt kein 100%iges Must-Have für mich, aber für alle anderen bitte schon. Also ist schon eines der schönsten Stadien. Aber geht nicht in den Gästeblock. Das ist furchtbar. Das ist ja auch legendär, wie schlecht es ist.
Ja. Okay, dann ist erstmal DFB-Pokal gegen Mainz, kommen wir vielleicht dann auch nochmal zu sprechen drauf. Und dann finde ich aber schon so, wenn man sich den August anguckt mit Heimspiel gegen Osnabrück, Auswärtsspiel in Mannheim, Heimspiel gegen Wien, Auswärtsspiel in Saarbrücken, dann Heimspiel gegen Dresden. Ich finde den August mit den ersten 6 Spieltagen schon sehr, sehr knackig. Was sagt ihr zum Spielrundenauftakt jetzt im August?
Also man hat ja, also man muss natürlich gucken, Dresden können natürlich auch viele Spieler aus der zweiten Liga mitnehmen, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist einfach auch, man hat ja auch Mannheim, die für mich auch einer der Geheimfavoriten auch auf den Aufstieg sind. Man hat ja, glaube ich, Zwickau dabei, also so ein bisschen, also die ersten Spieltage sind einfach auch eine sehr gute Standortbestimmung. Das wird einfach so sein. Und das hat natürlich den Vorteil, du hast jetzt natürlich eine Euphorie, aber das wird ja auch gelegentlich dazu geneigt, dass wenn du die ersten einzelnen Spiele verlierst, dass du natürlich wieder sofort Unruhe im Umfeld hast. Und ich glaube, diese junge Mannschaft und diese neu zusammengestellte Mannschaft braucht eigentlich Ruhe und Stabilität. Also es wird einfach auch eine Feuertaufe für die Mannschaft und natürlich auch für den Trainer werden.
Ja, gerade wenn man sich die ersten 3 Auswärtsspiele anguckt, in Freiburg.
4. Die ersten 4 sind richtig geil.
In Freiburg, in Mannheim, in Saarbrücken und Essen, ja, also ja, als Ground und als Gegner glaube ich schon gut, aber sagen wir als Aufsteiger dann ja eher noch machbar in der jetzigen Situation, als dann, sagen wir mal, wirklich bei den Aufstiegskandidaten oder den Mannschaften, die letztes Jahr obendran mitgespielt haben, direkt in Saarbrücken und in Mannheim spielen zu müssen. Das ist schon heftig. Ne? Und dazu kommen noch Heimspiel gegen Osnabrück und Dresden. Echte Standortbestimmung. Ja? Ich glaube, Ende August können wir schon gut sagen, wo die Mannschaft steht und was wir erwarten können von ihr. Martin, in Mannheim, in Saarbrücken warst du wahrscheinlich schon, oder? Auch das sind keine neuen Grounds für dich.
Ja, Saarbrücken, dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar, ich hätte am letzten Spieltag letztes Jahr noch nach Saarbrücken fahren können und hätte dann die Liga komplett gehabt. Aber sie haben ja gegen Zwickau gespielt und dann habe ich mir das doch geschenkt. Tja, also jetzt muss ich noch nach Saarbrücken. Und zu den Aufsteigern, also Elversberg, Bayreuth und Oldenburg.
Ah ja, sehr gut. Ich glaube, in Oldenburg, da kannst du dann schon gleich im Oktober hinfahren. Ne? Das kommt ja dann, glaube ich, so in den Herbstferien ungefähr auf uns zu. Ansonsten haben wir die 2 Derbys, Sachsen-Derbys hier gleich hintereinander in 2 Heimspielen. 27.8. am Wochenende um den 27.8. herum Heimspiel gegen Dresden und dann 2 Wochen später gleich das Heimspiel gegen Zwickau. Da wird die Luft brennen, sage ich mal, im Erzgebirge. Gut, ansonsten Auswärtsfahrten, worauf du dich freust, Martin, nächstes Jahr noch? Wo du dann halt schon warst, neben den neuen, die du noch brauchst?
Ja, also Essen ist mega, mega schön. Stadion 60 freue ich mich auch mal. Ich war bisher mal bei Bayern 2 irgendwann. Meppen ist auch super. Dortmund 2 ist auch super. Also Dortmund 2 Rote Erde, richtig schönes Stadion. Mhm. Osnabrück ist auch nicht schlecht, auch wenn sie mich als scheiß Ossi da bezeichnet haben. Schöne liebe Grüße. Halle ist natürlich auch cool, da habe ich ja mal gewohnt und studiert. Duisburg fahre ich auch immer gerne hin. Meine Familie wohnt ja da um die Ecke. Und ja, also ich glaube, richtig schlecht ist halt nur Ingolstadt. Und ja, Ingolstadt ist, glaube ich, das Schlechteste. Und Wien, also ich meine, Wien-Wiesbaden, das ist halt auch nicht schön, so das Stadion. Obwohl, ich meine, die Stadt an sich ist halt ganz nett so, aber das Stadion, das ist einfach nix. Zwickau ist auch nix. Also das Stadion kannst du auch komplett vergessen.
Ach nee, sag das mal nicht. Also das hat auch so seinen Charme. Also.
Was? Der 4-Seiten-Hof, das ist einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Also,
der wird abgerissen diese Saison, Mann.
Naja, also ich meine, ja, und Bayreuth natürlich, wenn wir da aufsteigen, letzter Spieltag, Bier, Festspiele. Also was werden Festspiele in Bayreuth?
Und du fährst nur 2 Stunden vom Erzgebirge oder 1 Stunde vom Vogtland aus, ne? Gerade mal Richtung Ende der Saison blickend. Ich glaube, es könnte auch ein Vorteil sein. Von den letzten 3 Spielen haben wir 2 zu Hause, also gerade auch 2 Heimspiele nacheinander mit dem drittletzten und vorletzten Spieltag zu Hause gegen Dortmund und vielleicht sogar entscheidend dann am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Ingolstadt, bevor wir dann noch nach Bayreuth müssen. Ich glaube, gerade so in diese Schlussphase reingehen mit diesen 2 wichtigen Heimspielen nacheinander könnte ein Vorteil für uns sein. Das ist etwas, was noch auffällt hier im Spielplan. Tobias, bist du dann nach deinen Prüfungen so weit, dass du auswärts fährst?
Ja, also ist jetzt soweit denke ich irgendwie gerade im Moment noch gar nicht. Also ein paar Auswärtsfahrten will ich jetzt natürlich auch mitnehmen, sage ich jetzt mal. Aber soweit habe ich jetzt persönlich noch gar nicht jetzt geplant. Also für mich zählen jetzt erstmal bloß jetzt die nächsten 50, 60 Tage mit den mündlichen oder schriftlichen Prüfungen und dann gucke ich mal dann, wann ich dann aus meinem, je nachdem wie die Prüfung auch ausgegangen ist.
Delirium. Genau, was man nochmal als Dates nennen kann, letzter Spieltag der, sagen wir mal, Hinrunde, 17. Spieltag, 12. November und dann gibt es eine lange Winterpause bis zum 14. Januar, also 2 Monate lang, wird dann kein Fußball hier gespielt in der dritten deutschen Liga. Dann geht es erst am 14.
Aber in Regionalliga übrigens.
Am 14. Januar geht es dann mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt übrigens, geht es dann in die Rückrunde wieder hinein. Regionalliga spielt durch?
Ja, bis kurz vor Weihnachten. Na. Und der MDR hat natürlich auch seine Festspiele dahingelegt. Also ich glaube, Leute, wenn ihr ein bisschen groundhoppen wollt, macht's.
Sehr gut, sehr gut. Genau, wegen dieser blöden WM in Katar, ist es dann soweit, dass wir da diese lange Pause haben? Wie komme ich jetzt auf blöd und kacke aufs neue Trikot? Wir haben ein neues Trikot, was vorgestellt wurde. Relativ klassisch und relativ straight aus dem Nike-Team-Katalog. Hat es von euch sich schon jemand geholt? Und wenn nein, macht ihr es noch?
Ich habe mir das Template bestellt und ich bastel mir das Trikot selber.
Was heißt das?
Ja, das Template, das kostet 15 Euro. Also könnt ihr in meinem Online-Shops gucken, eures Vertrauens. Und ein Logo kostet 5. Ja, wie viel sind wir dann? 20 Euro. Also Homemade-Trikot ohne Werbung, 20 Euro. Schöne Grüße.
Tobias, also, was sagst du zum neuen Trikot?
Es ist natürlich zweckmäßig. Also es ist schöner als das davor. Also weil ich einfach auch diese Längsstreifen einfach nicht schön finde. Es ist zweckmäßig und ich denke, ich werde es mir sicherlich im August oder September holen, um einfach auch den Verein wieder auch ein Stück weit zu unterstützen. Also ich meine, die haben jetzt aber auch so wieder so ein geiles goldenes Auswärtstrikot. Das habe ich aber schon. Das hatten sie nämlich vor ein paar Jahren schon mal.
Da habe ich an dich gedacht, als sie das jetzt veröffentlicht haben. Über die Aktion können wir auch gleich nochmal sprechen. Habe ich an dich gedacht, dachte ich, an Tobias kenne ich doch dieses goldene Trikot schon.
Also ich bin aber auch besser als diese Warnpylonen.
Ja, auf jeden Fall besser als die orangenen Trikots. Tobias, hast du die Diskussion rund um die Beflockung der Rückseite der Trikots mitbekommen?
Ja, die haben doch jetzt da einen neuen Werbeträger. Mhm. Und also es ist sicherlich so, es sieht sicherlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber da steht jetzt, glaube ich, Kumpelverein hinten drauf, oder?
Nee, ich glaube BSG Wismut Aue. Also die hatten doch geschrieben, dass sie irgendwie seit x Jahren mal wieder ein offizielles Trikot haben, wo BSG Wismut Aue drauf steht. Das steht ganz oben im Nacken, relativ klein. Also wo jetzt bisher immer Kumpelverein stand, steht jetzt BSG Wismut Aue. Dann kommt der Nachname des Spielers, dann kommt die Trikotnummer und unten drunter gab es Trikots, die sie verkauft haben, als der Fanshop online dann die ersten Trikots verkauft haben, wo dann FC Erzgebirge Aue drunter gedruckt wurde, geflockt wurde. Mhm. Und jetzt aktuell wurde dann eben das FC Erzgebirge Aue ersetzt durch einen Werbepartner, nämlich eine Nachhaltigkeitsfirma aus Thüringen, glaube ich. Und die Adresse der Website hat man dann einfach unter die Nummer gedruckt, ohne das tatsächlich offensiv im Fanshop anzuzeigen, was den anderen natürlich überrascht hat, weil er natürlich von der Trikotpräsentation gerade von Nasserow gesehen hat, dass Erzgebirge Aue drunter steht und nicht irgendeine queenliving.de Seite. Aktuell hat sich dann wohl aber der Fanshop dafür entschuldigt. Man hat dann wohl neue Trikots wieder rausgegeben für diejenigen, die das als Problem ansehen. Man kann sozusagen auch FC Erzgebirge Aue sich drunter drucken lassen. Aber vom Standard her ist wohl so, dass diese Website dann drunter gedruckt wird. Und ja, sieht natürlich unschön aus, finde ich. Je mehr Werbepartner drauf gedruckt werden, umso blöder. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein finanzielles Argument, dass der Verein sich die Sachen irgendwie erhalten muss, um irgendwie finanzielle Einnahmen zu haben, die er halt
Wobei Also, ich habe mal gerade nachgeguckt, da steht Wismut Aue im Nacken. Das finde ich jetzt nicht so schick von der Schrift. Aber ich finde dieses Green Living gar nicht so schlimm, so schlimm. Also, es ist wenigstens kein Logo, sondern eine neutrale Schrift. Also, ich weiß nicht, ob die Leute sich da nicht auch ein bisschen viel anstellen. Also, es gibt nur mal diese dritte Werbefläche in der dritten Liga. Gibt es auch in der Regionalliga übrigens. Also, weiß ich nicht. Guckt euch mal Trikots aus Österreich an oder Niederlanden oder so.
Ja, aber
Also,
das ist dann ja
Leute.
immer, da kommt es halt, ja genau, aber wäre den Anfängen, ne? Also ich will halt keine Trikots wie in Österreich haben, ne? Und ich glaube schon, dass es dann sinnvoll ist, dagegen aufzubegehren, wenn es halt losgeht, dass man Trikots vollpflanscht mit Werbung, ja? So attraktiv, finanziell attraktiv das eben sein mag, verhunzt das halt ein Trikot. Natürlich nicht so sehr wie in Österreich die Trikots, aber es verhunzt sie so. Und unabhängig wie das Design des Trikots ist, was mir jetzt auch nicht so toll gefällt, aber es macht auch nichts kaputt und Streifen gefallen mir auch nicht. Und wenn man im Zweifel auch im Fanshop vielleicht das individualisieren, personalisieren kann, ja, dann ist ja gut. Dann kann sich das jeder so zusammenstellen, wie man möchte. Und eben nicht bei anderen Template-Geschichten sich die Sachen kauft. Herr Van Elten.
Was ist denn das
Buy
jetzt für,
local.
was ist jetzt das für
Buy
ein
local.
Hinweis? Hä?
Du kannst dir noch queenliving.de noch mit
Na
draufdrucken.
klar, gerne. Wo?
Okay, also kauft euch das neue Trikot und in der Art und Weise, wie ihr das denn wie immer möchtet. Dann gucken wir mal auf die Agenda. Was haben wir noch? Wir haben den Spielplan, wir haben den Kader, wir haben den Trainer uns angeguckt.
Helge der Woche.
Wir haben genau eine Rubrik, die wir immer drin haben, die nichts mit der neuen Saison zu tun hat. Den Helge der Woche. Martin, hast du denn was gefunden?
Ich habe in der Tat was gefunden, beziehungsweise ich finde es nicht mehr, weil es ist so ein bisschen die Geschichte, dass Helge Leonhardt den Abgang von Jan Hochscheid auf Social Media quasi einem Fan erklärt hat, im Facebook-Kommentar. Und das fand ich schon alles sehr dubios, dass das dann erst rumgeisterte, bevor er es dann auch im MDR gesagt hat, ja, dass Jan Hochscheid geht. Und ja, dass die Situation bis heute nicht so richtig aufgeklärt ist, dass Hochscheid auch sich verabschiedet hat, das ist ja schon auch ein bisschen unseriös, dass dann erst der Präsident auch noch auf Gerüchte eingeht. Und sonst, wenn ihr euch mal den Twitter-Kanal von Helge Leonhardt anguckt, es ist einfach immer das gleiche Foto, ja. Willkommen im Schacht Steffen und er hebt den Daumen hoch. Willkommen im Schacht Marco, ohne Daumen. Ja, willkommen im Schacht Uli, aber auch ohne Daumen. Ja, also das ist einfach, ich glaube, der nächste Tweet ist Willkommen im Schacht. Ja, Enzo, vielleicht, wer weiß.
Er bekommt das halt als Vorlage schon geliefert und es wird nur der aktuelle Name eingetragen. Ja, das dann passt dann so. Aber ja, ist doch ein ehrenvoller Helge der Woche, sein Kommentar bezüglich des Karriereendes von Jan
Er
Hochscheid.
kümmert sich um die Fans. Muss man ihm sehr gut groß anerkennen.
Absolut.
Ja.
Absolut. Also das vielleicht nochmal, hat man vorhin ja gesagt, nochmal auf die Social Media Aktivitäten jetzt einzukommen. Oder ansprechen zu kommen. Helge Leonhardt, klar, ist aktiv, glaube ich, liest Facebook-Gruppen, ist in den Gruppen dabei, kommentiert tatsächlich auch. Aber, weiß ich, Martin, du bist ja auch auf Twitter unterwegs. Ich finde, da ist auch der Verein aktuell sehr aktiv und auch mit einer anderen, sagen wir mal, Taktik des Social Medias aufkommen. Du bist ja auch Social Media Experte. Ein Beispiel dafür, dass man das dritte goldene Trikot nicht offiziell beworben hat, sondern das musste ein Fan leaken aus dem Fanshop und Aue retweetet es und sagt, es hat aber lang gedauert, bis ihr es gefunden habt, Smiley, Smiley. Das hat man in den letzten Jahren auch nicht so gehabt als solche Media-Aktivität, oder? Nehmt das auch so wahr?
Ja, also ich weiß ja, wie viel Arbeit es ist und die Ressourcen sind auch immer begrenzt. Und ich finde auch dieses ganze Rumgemäkel daran, ja, es wäre natürlich wahrscheinlich schön, auch ein paar Studentinnen, Studenten dafür anzustellen, die da noch ein bisschen das Social Media besser machen und vielleicht was Witziges auch machen. Also ein bisschen TikTok oder so. Aber es ist nun mal was anderes, ob man als so ein offizieller Verein kommuniziert oder als Martin Verhelten oder Thomas Otto. Also ich meine, ich stehe für das, was ich schreibe, alleine. Aber wenn der Verein irgendwas kommuniziert, dann Mir ist das immer lieber, man macht das lieber eine Nummer zu seriös, als dieses pseudo-witzige und aufgelegte und weiß nicht. Also ich meine, andere Vereine haben 5 Leute Social Media Abteilung oder so, selbst in der 2. Liga, ne?
Ja, das hat Aue nicht und muss ja auch nicht sein, aber so ein bisschen dieses Nutzen von Social Media und augenzwinkernd, wie viel da auch passiert. Und auch im Zweifel das Wertschätzende wieder, vielleicht mal ein Like zu geben oder Sachen zu retweeten, die irgendwie auch gut zu einer gewissen Vereinsphilosophie passen.
Oder uns zu folgen.
Das tut nicht weh, oder uns zu folgen. Das ist doch schon mal ein erster Schritt und kommt auf jeden Fall an, lieber Verein, und finden wir gut. Daumen hoch.
Was ich aber ja toll finde, das will ich jetzt auch nochmal irgendwie erwähnen, dass sich ja seit circa 2 Jahren sich aber auch ganz viel so Internet-Community einfach um den Verein gebildet hat. Also zum Beispiel hier Macht aus dem Schacht, dann die Aue-Memes. Das ist schon eigentlich nicht ganz schlecht, was da entstanden ist. Also, dass auch diese Fanszene beginnt zunehmend zu leben bei Aue.
Oder Aue-Tactics.
Oder Aue-Tactics,
genau. Genau, Folgeempfehlung, wer es noch nicht tut, bei Twitter, Aue Tactics folgen. Toni ist das, der auch schon mit uns mal den Kontakt gesucht hat. Viele Grüße, Toni. Mach weiter so, er will vom Training berichten, er will taktische Dinge nach den Spielen posten und davon berichten und auch einfach uns als Community da in Mehrwert bringen und in Austausch mit uns gehen. Also top, macht gern weiter so, Toni, viel Erfolg dabei. Super, was sich da gebildet hat.
Definitiv.
Genau. Okay, ein Thema haben wir vorhin nochmal ganz vergessen, oder vielleicht ein Punkt. Ich versuche beim DFB-Pokalspiel dabei zu sein. Ist da jemand von euch mit dabei gegen Mainz? Ende Juli, Anfang August?
Oh, das weiß ich noch nicht. Das würde ich mir eher operativ entscheiden wollen.
Nee, ich bin auf gar keinen Fall dabei. Sonntagabend, so ein Bummspiel. Leute, bitte, also wie kann man das auf Sonntagabend legen? Dann lieber Montag und dann nehme ich mir halt einen Tag im Hotel. Nee, also nee, das ist echt, also man kommt nicht mal mehr nach Berlin zurück. Außer man rennt wahrscheinlich das ist 18:30 sogar, ne? Dann geht's gar nicht.
18:30, genau. Oder 18 also bei mir Uhr. Passt, weil ich ja eh Urlaub habe, deswegen passt es ganz gut. Ich versuche mal dabei zu sein. Seht ihr eine Chance da, mal eine Runde weiterzukommen? Ende
wie immer 1-3.
Tobias?
Nee, also Mainz ist echt ein Kackgegner. Also das wird kein attraktives Spiel und wir werden das Ding wahrscheinlich auch verlieren. 1-2.
Ist wirklich ja so ein Spiel, wo man von ausgehen muss, die sind so gut, damit wir irgendeine Chance haben. Wir werden auch nicht abgeschossen werden. Ich sehe es so als weiteres Testspiel an, um sich weiter einzuspielen. Deswegen. Ich gucke es mir gerne mal an vor Ort, um dann mir auch einen Eindruck machen zu können. Schauen wir mal. Und lass mich natürlich gerne positiv überraschen. Okay, kleiner Werbeblock noch von uns. Wir haben ja gerade erst den Meister unseres Kicktipp-Spiels gekrönt. Viele Grüße mal wieder nochmal an Max, den wir leider unsere Aue-Podcast-Meisterschale nach Dresden schicken mussten. Wollen aber gerne Werbung wieder dafür machen. Wir wollen gerne wieder mit euch tippen. Den Link findet ihr in den Kommentaren, die posten wir unter der aktuellen Folge. Wer bisher noch nicht dran teilnimmt, nimmt gerne dran teil und wir freuen uns auf eine großartige Saison. Ich glaube schon über 60, 70 Teilnehmende haben wir bisher an unserem Tippspiel. Wir tippen die 3. Liga komplett durch und schauen mal, wer am Ende dann die Meisterschale in den Händen hält. Und unser anderes Format mit den Saisonwetten, das würde ich ganz gern in unserer nächsten Folge machen. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon relativ lang in der Folge drin. Bis dahin könnt ihr euch auch schon mal überlegen, was denn eure jeweilige Saisonwette ist. Ich weiß nicht, Martin, Tobias, habt ihr schon Favoriten? Ihr müsst es nicht nennen, aber habt ihr schon eine Idee, was ihr wetten wollt?
Nee, noch gar nicht.
Dann gibt es doch eine kleine Hausaufgabe und wahrscheinlich gibt es ja die nächste Folge, wenn schon der erste Spieltag, vielleicht sogar auch der DFB-Pokal schon gespielt ist, dann habt ihr vielleicht schon mal so einen guten Eindruck der Mannschaft. Aber der Aufruf an euch alle Hörerinnen und Hörer, macht euch mal Gedanken über die Saisonwette, die ihr abgeben wollt, und den offiziellen Aufruf dazu wird es dann in der nächsten Folge geben. So, dann sind wir doch am Ende unserer Saisonvorbereitungsfolge. Martin, Tobias, fehlt noch etwas?
Nee, von meiner Seite nicht. Wir haben ja jetzt wieder über eine gute Stunde informativ gefüllt.
Martin?
Ja, keine Ahnung. Fahrt nach Freiburg.
Fahrt nach Freiburg.
Genießt den badischen Wein.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, Tobias, an die ganzen Statistiken und die Arbeit, die du gemacht hast, um unsere Neuzugänge etwas zu bewerten und unseren Hörerinnen und Hörern näher zu bringen. Wir schauen mal, wir starten einfach mal optimistisch in die Saison. Ich glaube, es gibt eine gewisse Stimmung in der Mannschaft, in den Fanforen, in der Community, die sehr, sehr optimistisch ist, sehr positiv ist. Hashtag Aufstieg jetzt, gehen wir es an, ob es dann am Ende langt oder nicht, schauen wir mal. Aber wir können es ja nur hoffen. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Sommerzeit, genießt den Saisonstart und wir hören uns dann nach den ersten ein, zwei Spielen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Tschüssikowski.